Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste.
Wie es war am Anfang, so auch jetzt und aller Zeiten und in Ewigkeit.
Maria mit dem Kinde lieb,
uns allen einen Segen.
Wir sind also dabei, während dieser Exerzitien, besonders am heutigen Tage, eben tiefer in diese große Wirklichkeit unserer lieben Frau, der Immaculata, einzudringen und insbesondere eben diese Früchte zu sammeln. Wir haben es gesehen, sehen Sie ein bisschen die Art und Weise, die Strategie, oder die Taktik, die ich Ihnen vorstelle. Zuerst einmal versuchte ich Ihnen diese schönen Blumen eben darzustellen, kurz zusammenzufassen. Dann eben, was darin besteht, diesen Blumenstrauß oder diese Früchte von Fatima in ihrer ganzen Weite sichtbar werden zu lassen, weil man da praktisch wie vor einem großen Blumenstrauß steht, aber wie ein kleines Kind nach oben guckt, da sieht man nur 3, 4, 5 Blumen und dann kommt die Mama und bringt den Blumenstrauß runter und dahinter sieht man noch hunderte und tausende anderer wunderbarer Blumen, die man gar nicht vorher gesehen hat. Und das, was ich Ihnen gestern erklären wollte, ist das Weltereignis Fatima, eben diese verschiedenen vielen, vielen Blumen und Früchte von Fatima auch sichtbar werden zu lassen, die wir leider oft gar nicht wissen oder ganz wenig nur. Und jetzt möchten wir in eine andere Weise in die Tiefe gehen. Wir wollen nun, wenn ich so sagen kann, diese verschiedenen Früchte ein bisschen deutlicher ins Auge fassen. Das heißt, diese großen Wirklichkeiten, die uns Maria darstellt in Fatima. Und hier sehen wir bereits, was ich Ihnen vorher gesagt habe, im vorherigen Vortrag, eine schöne Übereinstimmung. Das ist eben auch etwas, was man vielleicht während dieser Exerzitien erfassen kann und erkennen kann. Eine sehr tiefe Übereinstimmung von Ludwig Maria Grignion de Montfort, von Fatima und Maximilian Kolbe. Es gibt ein Trio oder eine Darstellung, ein Triptychon, wenn man es künstlicherweise sagen kann, das einander befruchtet und einander beleuchtet. Da auf diese Art und Weise werden wir die ganzen Worte der Botschaft unserer lieben Frau von Fatima noch viel tiefer verstehen. Und das meine ich ja ins Tiefe gehen. Aber andererseits, weil es ja die Mutter Gottes Worte sind und ihre Botschaft, wird die Mutter Gottes uns selbst eben irgendwie auch die Tiefen, die verborgenen Tiefen dessen, was sie dem heiligen Ludwig Maria oder dem heiligen Maximilian Kolbe im Geiste geschenkt hat, eben diese Tiefen auch heller beleuchten. Und auf diese Art und Weise, wenn wir in diese große, sagen wir mal, marianische Spiritualität eingehen und eben diese übrigens immer gleichen Wirklichkeiten von verschiedenen Seiten betrachten, es ist immer die gleiche Weihe, die gleiche Ganzhingabe, Konsekration. Aber wie tief wird dieser Begriff Konsekration erlebt oder Weihe, wenn wir jetzt einmal das sehen, was diese Weihe bedeutet bei einem heiligen Ludwig Maria Grignion de Montfort, bei einem Maximilian Kolbe und dann wieder bei Maria in Fatima, indem sie gerade diese Weihe als Zentrum der Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen darstellt. Nun kommen wir zu einem anderen, noch viel mehr bekannten Punkt, der eben überall in der ganzen, wenn ich so sagen kann, im ganzen marianischen Leben und in allem, was die Mutter Gottes betrifft, das zentrale Ereignis ist. Und das ist der heilige Rosenkranz. Das ist selbstverständlich. Und hier ist es auch, bitte denken Sie immer daran, das Ziel dieser Exerzitien, der Grund dieser Exerzitien sind die MI-Exerzitien. Der Ritter der Immaculata soll sich bewusst werden, wer er ist und welche Mittel er benutzt und was er zu tun hat und wozu er da ist und wie er diese Mittel benutzen soll. Das ist ja der Unterschied zwischen Ritter und Ritter. Der erste, der praktisch von der Straße aufgelesen wird, der kaum das Ave Maria kennt und die Weihe ablegt, ohne eigentlich richtig zu wissen, was er sagt. Und dann derjenige, wenn einer in einer Kapelle, zum Beispiel in Hinterdupfingen, auch so einer ist, der am Sonntag die Messe kommt, einmal im Jahr beichtet und einmal wird er von einem so einen komischen Stelin aufgerüttelt, nicht wahr, und sagt, hey, wach auf, du kannst auch mal was tun. Und ja, ich kann nichts, ich bin nicht in der Lage, ich kann meine Versprechen. So, du kannst der Mutter Gottes nicht ein einziges Stoßgebet im Tag geben. Nun, was ist das noch das? Sonst nichts. Und die Medaille tragen. Sonst nichts, ist das alles? Ja, das kann ich noch. Ja. Wenn die Mutter Gottes dich darum bittet, dann kriegst du viele Gnaden. Ja. Dann habe ich sogar noch guten Profit. Mache ich gut. Also, mein lieber Faulenzer von der Pfarrei hinter Dupfingen, Ritter der Immaculata. Der Ritter der Immaculata, nicht wahr? Und dann, wenn er so gerade am Einschüssen ist, da kriegt er schon wieder eine drauf. Ja. Also, mein lieber Ritter der Immaculata, du brauchst nichts machen, gar nichts, nur Stoßgebet. Aber vielleicht könntest du vielleicht zwei machen im Tag, nicht nur eins. Oder vielleicht, schau mal, dieses Flugblatt, das ist nicht schön. Oh ja, es ist schön. Ne? Kennst du es? Ja. Nein, kennst du es? Ah, interessant, ja. Nächstes Flugblatt, ja. Und so wird der Faule nicht von das, da haben wir einen ganzen Bereich, nicht? Wir haben also von den faulsten Faulenzern, nicht wahr? Die schon den linken Fingerspitz der Mutter Gottes gegeben haben, bis zu denjenigen, die eben das Ideal des Richters wie ein Maximilian Kolbe verstehen. Oder in diesem Ideal der marianischen, des Marienlebens wie ein Grignon de Montfort oder wie einer der vielen, vielen Apostel Mariens der letzten Zeiten eben in diesen letzten Zeiten ganz bewusst darstellt und weiß, was er zu tun hat. Und plötzlich eine unsagbar große, herrliche Berufung erkennt. Immer sind die Mittel dieselbe. Dem gibt man schon die Stoßgebete und den Rosenkranz, wie man einem kleinen Kind schon den Rosenkranz beibringt. Aber der Rosenkranz ist ein Wunderwerk. Das ist die große Waffe. Das ist das große Band, die große Kette, die Himmel und Erde verbindet, wie wir wissen, genau. Und das ist natürlich fast so alt wie die Kirche. Wenigstens ist es schon, wenn man sagen, 1100 Jahre alt, mit dem großen Tag, als der heilige Dominikus von unserer lieben Frau selber diesen Rosenkranz als großes Heilmittel, als große Waffe, um die Irrlehren zu besiegen und die Irrenden zum wahren Glauben zurückzuführen, eben ihm gegeben worden ist. Und seitdem haben wir den Siegenszug des heiligen Rosenkranzes, wie wir genau wissen. Und da ist eigentlich das für die MI genauso für jeden Katholiken etwas Unabdingbares. Und es ist sehr interessant, dass eben, wenn der Rosenkranz bereits im Mittelalter uns gegeben worden ist und dann anschließend im späten Mittelalter durch eine besondere Offenbarung vom seligen Alanus de Ruppe, eine besondere Verheißung mit 15 Versprechungen, die gegeben werden vom Himmel, um für diejenigen, die eifrig den Rosenkranz beten, was natürlich das Rosenkranzgebet noch besonders attraktiv macht. Und dann kommt besonders der Rosenkranz als die große Weltmacht oder die Waffe, die eben die Christenheit rettet von den schwierigsten, den grausamsten, wenn ich so sagen, Angriffen. Es ist die Andacht zum Rosenkranz, die das christliche Europa von den Türken bewahrt. Lepanto, es ist der Rosenkranzkreuzzug, der mehr den Sieg errungen hat als die Liga unter dem Juan de Austria. Und jeder, der daran teilgenommen hat, gesagt, nichts, nicht wir, nicht unsere Waffen, sondern die allerseligste Jungfrau Maria. Und dann hörten sie den Rosenkranz in der Linken, das Kruzifix in der Rechten, sagt Grignon de Montfort. Und so wird der Rosenkranz natürlich jetzt zu einer weltbekannten katholischen Macht. Immer dasselbe Rosenkranz, immer dieselben Betrachtungen. Dann wird wieder 1683 bewahrt der Rosenkranz Österreich und das ganze Abendland, wieder von der Invasion des Islams. Der Rosenkranz spielt eine ganz große Rolle in verschiedensten Momenten der Geschichte, wo die Christenheit gerettet wird. Wie gesagt, Österreich 1955 wieder. Und dann wieder vorher der Rosenkranzkreuzzug. Deshalb ist Philippinen das Königreich unserer lieben Frau vom Rosenkranz. Der Rosenkranz hat die Philippinen katholisch bewahrt. Es ist das einzige katholische Land in ganz Asien, das ganz praktisch katholisch ist, zu 80-90%. Und Japan, ich habe ganz kurz gestreift, 250 Jahre ohne Priester, ohne Buch, ohne nichts. Die Katholiken haben den Glauben bewahrt im Verborgenen durch das eifrige Beten des heiligen Rosenkranzes und dadurch, dass sie gemäß den Instruktionen der Missionare sich die Sakramente geben konnten, die sie können, nämlich die Taufe und die Ehe und berühmte Andacht zur vollkommenen Reue. Das war ihre Möglichkeit, von der Todsünde frei zu werden, von jeglicher Sünde, den Akt der vollkommenen Reue zu erwecken, mit der Intention, sobald sie möglich, wenn es möglich wäre, beichten zu gehen. Nur war es halt nicht möglich, weil nie ein Priester aufgetreten ist. Nicht? Das war halt so. Gut. Das ist der Siegeszug des heiligen Rosenkranzes, über den man Stunden und Stunden sprechen könnte oder Tage und Tage. Aber auch das muss immer eine Vertiefung erfahren. Der heilige Grignion de Montfort ist eben auch einer dieser Champions. Ich habe ja nicht umsonst gesagt, dass Grignion de Montfort fast die ganze marianische Bewegung aller Kirchenväter und Kirchenlehrer in seiner, wenn ich so sagen, in seinem spirituellen goldenen Buch, das heißt, es ist ja nicht nur irgendein Buch, sondern es ist das Goldene, es ist eine goldene Lehre, das ist das Goldigste, was man hat über Maria, weil es kurz und bündig zusammengefasst ist, was je die Kirche über Maria gesagt hat. Er zitiert ja die Kirchenlehrer und Kirchenväter ununterbrochen und bringt diese ganzen Devotionen, diese ganzen Andachten in diese große Andacht, wahre Andacht, vollkommene Andacht an Maria hinein, insbesondere den heiligen Rosenkranz. Und so schreibt er extra ein Buch, das wunderbare Geheimnis des heiligen Rosenkranzes. Das ist das Buch, das in der Neuzeit, in der Barockzeit, in jeder Zeit eben über den Rosenkranz geschrieben worden ist und die ganze Welt, die ganze katholische Welt zutiefst beeinflusst hat. Dieses Buch ist heute noch erhältlich, können Sie lesen. Ist ganz einfach, ganz kurz, vielleicht 100 Seiten, die uns die Schönheit, die Größe und die Bedeutung des heiligen Rosenkranzes vor Augen führen. Und das will eben Grignion de Montfort. Deshalb sagt er ja, wenn er sagt, das Kruzifix in den Händen für die Apostel Jesu Christi der letzten Zeiten, meint er ja nicht nur das Symbol. Das Kruzifix ist Christus, der Gekreuzigte. Christus, der Gekreuzigte, aber ist eben die ganze Andacht zu seinem Leiden und Sterben am Kreuz. Christus, der Gekreuzigte, ist aber auch derjenige, der nicht nur am Karfreitag in Kalvaria gekreuzigt worden ist und gestorben ist, sondern Christus erneuert sein Kreuzesopfer jeden Tag auf den Altären. Damit haben wir in der rechten Hand das heilige Messopfer aller Zeiten, was die Erneuerung des Kreuzesopfers Jesu Christi ist, auf den Altären Tag für Tag für uns und unser Heil. Das ist sehr wichtig. Deshalb hat ja unser Gründer, der Erzbischof Ferri, die Bruderschaft, zunächst einmal die Bruderschaft der Apostel Jesu und Maria genannt, im Hinblick auf Grignion de Montfort. Auch hier gibt es eine sehr, sehr interessante und wichtige Verbindung, dass Erzbischof Lefebvre, wie er oft schreibt und sagt, dass er eben für die Mitglieder der Bruderschaft und überhaupt für die Gläubigen das Ideal Grignion de Montfort und dieser Apostel Jesu und Maria der letzten Zeiten uns vor Augen führt. Solche müssen wir sein. In der rechten Hand die Liebe zum Kreuzesopfer, die Liebe zum heiligen Messopfer, dass wir leben müssen, lieben müssen, dafür leben und sterben müssen, es kennen müssen. In unseren Statuten lesen wir, dass wir das Messopfer studieren müssen. Und das Messopfer muss das Zentrum unseres Priesterlebens sein, unserer Pfarrei, unserer ganzen Apostolats. Es hat niemand anders als unser Patron, der heilige Pius X., gerade diese Wichtigkeit vor Augen gestellt, indem er gesagt hat, wir müssen die Gläubigen wieder zum Zentrum führen. Und das ist Jesus Christus in der heiligen Hostie, im allerheiligsten Altarsakrament und in seinem heiligen Opfer. Das ist die rechte. Das heißt, in der rechten Hand, die beiden Hände symbolisieren unsere ganze spirituelle und Aktivität, unsere Tätigkeit. Wir schaffen mit den Händen. Du tust nicht mit den Füßen schreiben, nicht wahr? Du tust nicht mit deinen Ohren die Säcke aufladen oder mit dem Auto fahren. Du musst die Hände benutzen, nicht? Sonst geht da nichts. Und die linke Hand, gleichsam die Ergänzung, das ist der Rosenkranz, der auch wieder ein Symbol ist, der einfach das Symbol ist, alles dessen, was Maria bedeutet. Das Geheimnis unserer lieben Frau ist ja in diesem Rosenkranz enthalten. So, und jetzt, wenn wir Grignion de Montfort, Maximilian Kolbe, die MI, die lebt im Rosenkranz, es ist überhaupt nicht vorzustellen, dass der heilige Maximilian Kolbe auch nur einen Tag eben vergehen lässt. Er schreibt wie so oft über die Königin des heiligen Rosenkranzes. Er erklärt, er führt an, er zitiert immer wieder die Bedeutung des Rosenkranzes für die Ritter der Immaculata, besonders eben in dieser Perspektive der Waffe. Die Waffe ist das Mittel, eben das wir benutzen, und dann führt die ganze Tradition an, die Geschichte, um den Feind in die Flucht zu schlagen und so eben den armen Irrenden zu retten. Liebe den Irrenden, hasse den Irrtum. Um den Irrtum zu vertreiben, der Rosenkranz. Um den Irrenden zu bekehren, der Rosenkranz. Der Maximilian Kolbe führt fort, hasse die Häresie, liebe den Heretiker, um ihn von seiner Krankheit, von dieser Seuche, von der er belastet ist, zu befreien. Und sowohl die Häresie, die eben teuflisch ist, das ist die Ideologie, in Flucht zu schlagen, der Rosenkranz. Der Rosenkranz bringt Licht, wie ich Ihnen sofort sagen werde. Und den Heretiker durch dieses Gebet, intensives Gebet, das bei jedem Rosenkranz 50 Mal wiederholt wird. Bitte für uns Sünder. Jetzt für uns Sünder. Bitte für uns und für alle. Uns, das ist niemand ausgeschlossen. Und dann haben wir die Intention, dass wir ja für den Nachbar und diesen komischen Typen und für den Mr. Putin und irgendeinen anderen Kollegen, den ich ja gar nicht mag, dass wir das denn auch mit uns Sünder eben einbeziehen. Gut, und jetzt kommen wir in diesen Rosenkranz. Jetzt kommen wir natürlich zu Fatima und hier hören wir mit Erstaunen, dass die Mutter Gottes tatsächlich jedes Mal, und das ist das Einzige, was sie ununterbrochen wiederholt, für die Kinder betet täglich den Rosenkranz. Selbstverständlich erscheint die Mutter Gottes besonders in Lourdes bereits, lehrt die Mutter Gottes da Bernadette den Rosenkranz richtig beten. In Lourdes bringt die Mutter Gottes, steht sie da mit dem Rosenkranz in den Händen. Aber in Fatima fordert sie die Kinder und damit uns auf, jedes Mal bei allen Erscheinungen, wie sie gleich sehr insistieren würde, das ist eine verdoppelte und verdreifachte, vervierfachte Aufforderung. Das soll uns klar machen, dass es hier um etwas Lebenswichtiges geht. Und tatsächlich, wenn später die Lucia gefragt wird, wie es ist, in ihren Gesprächen sagt sie, jetzt gibt der Himmel der Welt die zwei letzten Heilmittel. Die letzten Rettungsmittel, die Andacht zum heiligen Rosenkranz und die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen. Und weil es die letzten zwei gibt, gibt es nicht mehr. Das sind die letzten, die der Herrgott gibt. Das müssen wir ganz ernst nehmen, diese Worte. Das bedeutet eben, dass der Rosenkranz eine ungeheure Bedeutung hat in allen Zeiten, aber insbesondere in unseren Zeiten, in den letzten Zeiten. Was ist diese Bedeutung? Sehen Sie. In Fatima sagt die Mutter Gottes erstens dieses Gebet des Rosenkranzes, das sie betet. Dann führt sie wieder einmal etwas ganz Besonderes an. Sie ist nämlich die Autorin eines besonderen Gebets, das wir am Ende jedes Gesetzdienst zu beten haben. Das kommt von Fatima am 13. Juli. O mein Jesus, verzeih unsere Sünden. Das bedeutet Mutter Gottes, die tatsächlich nicht nur jetzt dazu sagt, den Rosenkranz zu beten, sondern ihn noch auf dies hin verdeutlicht und ihn praktisch in das große Geheimnis oder in diese große Botschaft von Fatima hinein integriert. In dem Augenblick, wo einer und die ganze Kirche heute ausnahmslos bei jedem Gesetzchen, nach jedem Gesetzchen, O mein Jesus, verzeih unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle und so weiter betet, wird der Rosenkranz, wird Fatima in diese ganz große Andacht des Rosenkranzes, die uns bekannt ist seit heiligen Dominus, eingebaut oder eingeflechtet oder umgekehrt, wird der Rosenkranz uns eine ganz besondere Darstellung dessen, was die Mutter Gottes uns in Fatima sagen will. Dann ist noch ein dritter, sehr interessanter Punkt. Der Rosenkranz wird nun zu einem der Elemente, wie wir die Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen pflegen sollen, und zwar an den Sühnesamstagen. Wo sie ganz klar sagt, und zwar zweimal wird sie diesmal auch den Rosenkranz erwähnen, nicht nur einmal. Sie sagt, dass wir den Rosenkranz an diesem höheren Sühnesamstag beten sollen, im Geiste der Wiedergutmachung, der Reparatio, der Sühne. Und dann sollen wir auch während 15 Minuten über die 15 Geheimnisse des Rosenkranzes betrachten. Das ist also eine doppelte Hinführung zum Rosenkranz als zentrale Praxis der Andacht zum unbefleckten Herzen. Das muss man alles ein bisschen zusammen sehen. Ich habe jetzt nicht im Kopf, was die Schwester Lucia, wie oft sie über den Rosenkranz gesprochen hat. Aber es ist sehr wichtig, auch sehr interessant, dass eben Schwester Lucia wurde ja zum Schweigen verurteilt. Man wusste lang nicht mehr, jahrelang hörte man nichts mehr etwas von ihr, las nie mal etwas. Bis 1955 war das an jedem Tag. In Labos de Fatima hat man die Schwester Lucia fast in jeder Schrift sprechen lassen und sie konnte sich da ausdrücken. was sehr interessant ist und nachher nicht mehr. Wegen dieser ganzen Geschichte mit dem dritten Geheimnis und so weiter, wie ich sie ihn vorgestellt habe, und weil Fatima nicht mehr gnädig war in den Augen des Vatikans. Aber das Wichtigste ist, dass eben nach dem Zweiten Konzil hat tatsächlich ein Priester, ich habe seinen Namen vergessen, ist dazu gebracht, eben wahrscheinlich auch ein bisschen, um die leeren Kassen zu füllen, Schwester Lucia eben wird jetzt ein Büchlein herausgeben, oder er gibt ein Büchlein heraus, mit Briefausschnitten der Schwester Lucia. Und dieses ganze Büchlein ist der Andacht zum Heiligen Rosenkranz geweiht. Und der Priester, der nimmt jetzt ganzen Schriften und meistens persönliche Briefe der Schwester Lucia, die sie an ihre Neffen, die Priester sind, oder an ihre Freundinnen, irgendwelche andere Personen geschrieben haben. Und diese Briefe sind alle datiert von 1964, 65 bis 1973, 74. Das ist alles also in der Zeit nach dem Konzil. Und das sind praktisch die einzigen Dokumente, die wir von der Schwester Lucia haben. Wenn Sie das lesen, da fallen Ihnen die Augen aus. Da hat der gute Pater einen kleinen Fehler begangen, der hat ein bisschen zu viel zitiert, und da schreibt die Lucia über die Krise der Kirche, über die furchtbaren Niedergang des Glaubens und wie die Feinde der Kirche die Mutter Gottes eben in den Schmutz ziehen wollen, sie sagt es nicht so, aber insbesondere den Rosenkranz bekämpfen. Das ist interessant. Und dann erklärt sie uns die Schönheit, wie die Mutter Gottes eben insistiert auf die Andacht zum Heiligen Rosenkranz. Jetzt sehen wir also, dass Fatima wiederum mit der MI, mit dem Grignion de Montfort und mit der ganzen marianischen Tradition in tiefstem Einklang steht. Und deshalb muss es für uns ein Anliegen sein, nicht nur materiell täglich den Rosenkranz zu beten, sondern ihn immer tiefer zu verstehen. Betet täglich den Rosenkranz. Weshalb ist der Rosenkranz so wichtig in den letzten Zeiten? Es ist also nicht nur eine schöne Betrachtung und eine Kette, die uns an die Mutter Gottes filmt, dass wir immer eben unsere Liebe zu Maria immer wieder wiederholen, 50 Mal. Es ist interessant übrigens, der heilige Grignion, wir haben vorschreibt das glaube ich auch, es ist sehr interessant, der heilige Rosenkranz, wie viele Ave Marias haben sie? 153, 150 plus 3 am Anfang, nicht? Und 153 genau Fische haben die Apostel gefangen, nicht? Das ist irgendwie etwas ganz Interessantes, dass es also nicht zufällig eben da in Einklang geht. Und solche Analogien und Ähnlichkeiten gibt es sehr viele, die uns also wirklich sagen, da ist was Besonderes dahinter. Aber was ich hier sagen möchte ist, der Rosenkranz wurde immer erklärt als ein vollkommener Weg in die Geheimnisse Jesu, in Christus einzudringen durch Maria. Durch Maria zu Jesus. Das ist übrigens der Fluss eben des Rosenkranzes. Das Gegrüßet seist du Maria ist nach vielen Heiligen ein Jesusgebet. Maria ist der Weg. Wir kommen gegrüßet seist du Maria, Jesus. Es ist so richtig Maria, Jesus. Durch Maria zu Jesus. Quelle ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Nicht? Das ist sehr wichtig. Der Höhepunkt des ganzen Rosenkranzes, jedes Ave Maria, ist die Hinführung gleichsam zu Jesus durch Maria und dessen Geheimnis wir gerade betrachten. Seine Menschwerdung, seine Geburt, sein Kreuz, sein Leiden am Kreuz oder seine Auferstehung und so weiter. Und jetzt ist es noch wichtig zu wissen, warum in den heutigen Zeiten. Sehen Sie, wir können in die Geheimnisse Jesu eintreten, selbstverständlich durch die Betrachtung. Wir können in die Geheimnisse Jesu eintreten durch die Lektüre der Heiligen Schrift und insbesondere der Evangelien. Und das genau macht uns die Heilige Kirche vor, indem sie uns jeden Tag ein anderes Evangelium, Wort des Herrn, Geheimnis Jesu Christi vor Augen führt. Und die Kirche, die uns das ganze Jahr über eben das Leben Christi in Kürze in einem Jahr, die 33 Jahre Jesu Christi vorstellt, durch diese Geheimnisse des Herrn vom ersten Advent bis zum letzten Sonntag nach Pfingsten. Das ist eine wunderbare Einführung, dass wir in Jesu eintreten durch die heilige Liturgie. Nun wissen Sie aber, dass das viel Zeit kostet und dass wir in unserer Zeit es schwer haben, als Christen zu leben. Was heißt denn das jetzt wieder? Als Christen zu leben, meine lieben Freunde, das bedeutet, dass wir Christus in unseren Herzen tragen. Christianus ist derjenige, in welchem Christus lebt und wirkt. Was macht der Unterschied aus zwischen dir und einem Heiden, zwischen dir und einem Nichtchristen? Der Unterschied ist, dass Jesus Christus durch deinen Glauben in deinem Herzen lebt, wie der heilige Paulus es sagt. Der Unterschied ist, dass du Christus angezogen hast, dass nicht mehr du, sondern Christus in dir lebt. Was bedeutet das wieder? Dass dein Fundament Christus ist, dass dein Ziel Christus ist und der Weg auch Christus ist. Das ist es. Was ist dein Fundament? Das ist mein eigenes Ich. Ich bin das. Ich bin müde. Ich habe das, ja, was die anderen zu mir sind. Ja, zähl mal in einer Stunde, wie oft du ich, mir, mich sagst. Da kriegt man fast ein bisschen den Koller, nicht? Also ich. Ja, das ist ganz klar. Das Ich steht im Zentrum, darauf baue ich alles auf und nicht Christus. Und das will ja die Welt mir unbedingt vor Augen führen. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, der Rosenkranz ist in 15 Minuten oder 20 Minuten Gebet, nicht? Oder so ein bisschen länger, wenn Sie ein bisschen langsam sind. Wenn Sie Spanier sind, verkürzen Sie es auf 10 Minuten. Der kürzeste Rosenkranz, den ich je miterlebt habe, war genau 9 Minuten und 3 Sekunden. Das war in Spanien oder in Argentinien. Die Spanier sind Meister. Und die beten den Rosenkranz, das ist wirklich ein Schnellfeuergewehr, nicht? Da bleibt kein Feind mehr übrig. So geht's dazu. Man ist richtig erschrocken. Dios, ist Gott. Übrigens, nur Spanien hat diese wunderbare Anrufung. Ich würde daran denken, wenn sie sagen, gegrüßet seist du Maria, dann sagt der Spanier, Gott grüß dich Maria, nicht? Dios te salve Maria. Keine andere Sprache hat es übrigens in der Übersetzung. Schön. Übrigens auch keine andere Sprache hat in der Übersetzung, je vous salue Marie, moi, français. Klar. Entschuldigung für alle französischen Mitbrüder hier und so. Aber es ist alles richtig, das ist ganz wichtig, dass wir alle diese Aspekte haben. Deshalb sollen wir dem Herrgott danken für die Varietät unserer verschiedenen Sprachen, Völker und Nationen, ob Spanisch, Französisch oder die Deutschen. Gut, die Mutter Gottes gibt uns den Rosenkranz in den letzten Zeiten, weil es das einfachste Mittel ist, über unseren Glauben zu betrachten. Schauen Sie. Für uns sind nicht alle Geheimnisse Gottes, der Jesu Christi, wesentlich zum Heil. Natürlich sind alle wunderbar. Jesus Christus bringt uns hunderte von seinen Geheimnissen, von seinen Mysterien. Aber von diesen Geheimnissen gibt es doch einige, die für uns unabdingbar sind. Ohne die können wir uns nicht retten. Ohne die können wir den Glauben nicht bewahren. Ohne die können wir nicht stehen im Angriff gegen die Feinde. Ohne die würden wir abfallen und würden den Kampf verlieren. Das sind die wesentlichen Geheimnisse. Und um die geht's. Aus diesem Grund ist es so unfassbar wichtig, dass die Kirche diese Geheimnisse in die Zahl 15, 3x5 zusammengefasst hat. Durch die ganze Tradition hindurch hat es nie irgendjemand gegeben, der auch noch gewagt hat, an dieser heiligen Zahl zu rühren. Nicht einmal die Mutter Gottes in Fatima, die über die 15 Geheimnisse spricht, die wir betrachten sollen in 15 Minuten und nie über 20. In dem Augenblick, wo ich jetzt sage, ja, es gibt ja auch andere Geheimnisse, die ich auch betrachten kann, dann sage ich selbstverständlich, aber nicht nur 20, sondern hunderte. Und in dem Augenblick komme ich zu einer ganz anderen Art von Devotio, einer anderen Art von Andacht, wie ich gesagt habe, dann mache ich eine Betrachtung, dann lese ich Stück für Stück die Heilige Schrift, das ist alles wunderbar, aber das ist nicht mehr der Rosenkranz. Der Rosenkranz ist was ganz Spezielles. Es ist ja diese Waffe, diese einfachste Kette, die uns über die ganz wesentlichen Geheimnisse unseres Glaubens Auskunft gibt, die unsere ewige Rettung betreffen. Warum? Schaut, die freudenreichen Geheimnisse. Das, was ist dahinter? Das müssen wir sehen. Die freudenreichen Geheimnisse des Christus kommt in unsere Welt. Das ist es. Menschwerdung. Dann der Besuch bei Elisabeth. Christus im Schoß Mariens kommt, den Menschen zu besuchen. Die Heimsuchung, dann die Heiligung des Johannes des Täufers im Schoß der Elisabeth. Dann das Magnificat unserer lieben Frau. Jesus Christus ist in dieser Welt. Dann die Geburt Jesu. Christus, der unsichtbare Gott, wird sichtbar als kleines Kind. Dann die Aufopferung Jesu im Tempel und die Wiederauffindung Jesu im Tempel. Das ist Christus im Zentrum. Diese freudenreichen Geheimnisse, die ich so, wenn ich so sage, immer wiederhole, macht mir klar, dass das Zentrum der Schöpfung nicht der Mensch ist, nicht mein lächerliches eigenes Ego. Der neue Menschenkult will nur alles auf den Menschen bauen. Der Mensch und sein kurzes Leben auf Erden, sein Paradies auf Erden, seine Lüste, seine Nöte, seine Krankheiten, die Lösungen aller seiner Probleme, der Hunger in der Welt, das ist ein und alles. Und seine kurze Zeit im Leben. Und alles andere ist nicht interessant. Das ist es eben. Und das demgegenüber ist natürlich das Zentrum der Schöpfung, nicht das Paradies auf Erden, nicht dieses kurze Leben, das ich hier zu leben habe und jede Stunde, die ich jetzt irgendwie mit meinen Wünschen und Anliegen erfüllen will und so weiter, sondern das Zentrum meines Lebens und der ganzen Schöpfung ist Jesus Christus. Das Zentrum der Schöpfung ist die Gegenwart Christi, Emmanuel, Gott mit uns, Gott kam auf die Welt. Dass Christus in mir ist, ist mein Heil. Dass es Licht in der Finsternis ist meine Freude, macht mich Licht. Dass Jesus Christus das ewige Leben in meine Zeit kommt, macht es, dass ich nach kurzer Zeit eben nicht ewig zugrunde gehe, sondern ewig lebe. Aber alles nur von ihm, mit ihm, in ihm. Und das ist die Gegenwart Christi. Das sind die freudenreichen Geheimnisse, nicht? Dann, diese Geheimnisse lenken unsere Augen auf ihn, der uns hilft. Eben die Neigungen, die Täuschungen, die Illusionen der Welt eben zum Mittelpunkt unseres Lebens machen, dass wir das überwinden. Das ist genau die Angriffe unserer Welt. Deshalb in unserer Zeit gibt es nie wie zuvor alles, was Sie auf dem Internet haben, die ganzen Massmedia, die ganze elektronische Welt, dann alles, was Sie mit Publicity und Werbung nehmen, alles, was die Welt heute bietet, das ist ein völliges Vergessen, wenn nicht Verleugnen dieser übernatürlichen Wirklichkeit. Alles ist nur jetzt und hier und sonst gibt's nichts. Und dem gegenüber ist der Rosenkranz tatsächlich eine Waffe, die dieser Illusion eben den Kopf zertritt und dieser Illusion eben entgegenhält. Rosenkranz in meinen Händen, das ist die Realität. Christus auf Erden, seine Geburt in meiner Seele. Ihn muss ich finden, ihn muss ich suchen, von ihm bekomme ich Gnaden. Und dann die schmerzhaften Geheimnisse, die zeigen uns nun den Weg, den wir auf Erden leben sollen. Und der Weg, den wir auf Erden leben sollen, ist eben nicht ein Suchen eines Paradies auf Erden. Lebt euch aus, wie es nur geht. Seid so jung wie möglich, nicht? Und macht euch jung wie möglich, macht euch glücklich wie möglich und habt so viel wie Geld wie möglich, sondern nehmt täglich euer Kreuz auf euch. Das ist Jesus Christus, der uns die Lehre unserer kurzen Weltzeit sagt. Unser Leben hier auf Erden ist eine Via Crucis, ein Kreuzweg und nichts anderes. Und wenn einer das nicht glaubt, dann wird er zutiefst getäuscht werden. Denn Kreuze hasst er, ob du sie willst oder nicht. Und die reichsten und die glücklichsten, Anführungszeichen, die haben meistens noch die meisten Kreuze. Nur wissen sie diese nicht zu tragen. Das große Gesetz, das uns gegeben wird auf dem Weg, ist das Gesetz der Liebe, meine Freunde. Und das Lieben, das Gesetz der Liebe besteht nicht darin, in dem, was die Welt Liebe nennt, was gerade das Gegenteil ist, nämlich meistens ganz brutale und ganz perfide Selbstbefriedigung, sondern die wahre Liebe ist, sich zu vergessen, sich zu schenken, sich für die Verherrlichung Gottes, für die Seelen zu verschenken, sich selbst zu vergessen, sich aufzuopfern für die Seinen. Und das können wir nur dann, wenn wir das große Ideal vor Augen haben, nehmt das Kreuz auf mich und folget mir nach. Es ist schon jemand diesen Weg gegangen, hat uns den Weg zum Himmel geebnet und wir folgen ihm nach, sonst würden wir nie im Leben auch nur einen Schritt tun können. Wir würden da versagen. Es ist das Kreuz Christi, daran wir teilnehmen dürfen. Wir dürfen ein Simon von Cyrene sein und Christus beistehen und ihm zu trösten mit der heiligen Veronika. Das ist es. Und dann ist es eben ganz klar, dieses Geheimnis zeigt auf, wie diese Welt, wie das, was die Welt uns anbietet, eine fürchterliche Täuschung ist. Das, wonach die Menschen suchen, sie wollen sich gerade von diesem Kreuz, von dem Opfer befreien und leben in einem grenzenlosen Egoismus. Darauf fällt alles hin. Es ist eine Ambition ohne Grenzen, dass jeder groß rauskommen will, so viel Geld wie möglich für sich haben will und alles nur für sich. Und wenn irgendeiner immer über den Weg schreitet und ihn einschränkt, dann geht der Krach los. Und dann fallen die zu Familien zusammen, dann fällt die Zivilisation zusammen, weil jeder nur nach seinem eigenen Glück und nach seinem eigenen Pläsier hinterrennt. Mehr oder weniger. Dann die glorreichen Geheimnisse zeigen uns das Ziel. Das Ziel unseres Lebens. Nicht irdischer Erfolg, sondern die ewige Herrlichkeit. Nicht irgendein Paradies auf Erden, wie die Freimaurer und Kommunisten sagen, sondern ein auferstandenen Herrn, der den Tod überwindet. Nicht ein Ende als Nahrung der Würmer unter der Erde, sondern eben eine herrliche Auferstehung mit einem grenzenlos schönen Leib und einer unendlich verherrlichten Seele. Das ist es eben. Und da haben wir ganz klar, hier werden uns die ewigen Wirklichkeiten, sowohl das Fundament, Christus in meinem Leben, als auch der Weg, mein Leben, der Liebe, der Hingabe, die ein Kreuz ist, und als das Ziel, die Herrlichkeit ohne Enden, vorgestellt, und dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und wenn wir das vergessen, dann schwankt alles und schwabbelt alles, und wenn wir es ganz vergessen, dann fallen wir um, und der Fürst der Finsternis hat wieder mal eine Schlacht gewonnen, was ja leider Gottes oft geschieht. So. Und so sehen wir, in diesen drei Gruppen von Geheimnissen finden wir den wahren Weg, die Mittel und das Ziel. Der Weg, die Mittel und das Ziel, da haben sie alles. Der Weg ist Christus, unser Alles. Die Mittel ist das Kreuz, das Ziel ist die ewige Glückseligkeit. Und deshalb befreit uns der Rosenkranz, nicht wahr, von diesen Gängeleien und von diesen Illusionen, die die Welt uns ununterbrochen servieren, und befreit uns besonders dadurch eben von dem großen Angriff des Teufels, der uns von diesem einzigen Weg mit allen möglichen Mitteln abbringen will. Sehen Sie? Und das ist das ganze Leben mit dem Rosenkranz. In dem Maße, in dem unsere Verehrung des heiligen Rosenkranzes wächst, wird dieses Gebet mehr und mehr zu dem Weg, der zu einem vollkommenen Verständnis von Gottes Geheimnis führt. Verstehen Sie? Der uns tatsächlich in die Tiefen Gottes einführt und auf andere Seite eben uns auch einblicken lässt in unsere Nöte, was wir brauchen. Das will ich Ihnen jetzt sagen. Aber ich möchte Ihnen eben mit diesem Rosenkranz jetzt ganz besonders eben Sie einladen, was jetzt kommt, nachher, jetzt darauf. Das ist jetzt diese Vertiefung. Das, was ich gesagt habe, das habe ich letztes Jahr, glaube ich, auch genauso gesagt. Das ist eine einfache Wiederholung. Aber schauen Sie, wollen Sie jetzt einmal den Rosenkranz tiefer betrachten. Wenn Sie ihn regelmäßig beten, wird die Mutter Gottes Sie sehr schnell dahin bringen, um dieses Gebet nicht zu einer Kette zu machen, die Sie zum Himmel führt. Nicht nur zu einer Waffe, die Sie beschützt und die Sie anwenden im Kampf gegen alle Feinde und alle Feinde mit dieser Waffe besiegen. Das ist vielleicht noch eher das Äußere. Das tiefste Innere ist, dass der Rosenkranz, im Rosenkranz zieht uns Maria in die Tiefen der Geheimnisse Gottes selbst. Nie können Sie besser die tiefsten, herrlichsten Geheimnisse unseres Glaubens erkennen, als durch Maria. Und Maria gibt es das durch den Rosenkranz. Durch diese Geheimnisse, die wir da eben besprochen haben. Freudenreich, schmerzhaft und glorreich. Wie? Zunächst einmal offenbart die Mutter Gottes, sie ist ja der Weg, sie ist Atmosphäre, heilige Maria, gegrüßet seist du Maria. So nehmen Sie jetzt den Geist des Rosenkranzes insofern auf, als Sie das Gebet selber, die Wiederholung des Ave Maria, die selbst etwas Wunderbares ist. Sie können den Rosenkranz übrigens auf tausende Weise beten. Sie können sich auf jedes Wort vom Ave Maria konzentrieren. Sie können auch ein wenig dieses Ave Maria gleichsam als eine Atmosphäre, als eine Melodie, wie zu sagen, fast mitmurmeln, mitsingen und sich konzentrieren. Maria, Jesus, und dann haben Sie vor Ihren Augen das Geheimnis, worüber gerade betrachtet wird, die Verkündigung oder sonst was. Und jetzt, wenn wir in diesem Blick, in diesem Sinne den Rosenkranz betrachten, gegrüßet seist du Maria. Ich achte jetzt nicht ganz besonders auf jedes Wort gegrüßet, seist du Maria, voll der Gnade und so weiter und so fort. Das ist etwas Wunderbares. Übrigens in diesem Sinn, überlegen Sie sich einmal, gegrüßet seist du, sagen die Engel. Maria, die Erzengel, voll der Gnade, die Throne, der Herr mit dir, Dominationes, gebenedeit unter den Weibern, Principatus, gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Protestatis. Jesus, Cherubim, und sein Geheimnis, der für uns Blut geschwitzt hat, Seraphim. Dann haben sie ganzen 9 Chöre der Engel dabei und haben plötzlich mit den ganzen Chören der Engel das gebetet, was man das Gebet des Engels nennt oder aller Engel zusammen. Das wird im Himmel gebetet. Ich kann mir gerade vorstellen, im Himmel einmal das Ave Maria, nicht wahr, der Bruckner, denn Ave Maria, der hat sicher eine Vision, oder wenigstens eine Hörvision vom Himmel gehabt, denn sowas kann ja ein sterblicher Mensch gar nicht erfinden, nicht? Und was, wie muss ein Eigenaugenblick des Engelsgesang im Himmel sein? Ich meine, wenn wir das mit unserem lieblichen Krächzen am Sonntag vergleichen, dann müssen wir sich einfach nur träumen, nicht? Also wenn die Leute mit der Choral ganz besonders schlecht singt, dann stelle ich mir gerade vor, ich bin gerade von diesen Engeln umgeben und versuche mit aller Gewalt mir vorzustellen, wie die dann singen. Dann wird es erträglich. Gut. Also, um wieder zurückzukommen, Das liebende Herz unserer Mutter will uns, ihren Kindern, das großartigste Geschenk aller Geschenke zeigen im Rosenkranz. Und das Geschenk aller Geschenke ist Gott selbst. In den freudenreichen Geheimnissen, meine liebe Freunde, entdecken wir Gott den Vater als die Quelle, den Ursprung unseres höchsten Guts, nämlich unsere Erlösung sowie alles Guten, das daraus folgt. Denn der Vater sendet seinen Sohn in die Welt. Der Vater ist der Ursprung von allem. Vom Vater kommt Christus in den Schoß Mariens. Der Vater erlaubt Christus, Johannes zu heiligen. Immer in überall, wo wir sehen, Jesus Christus kommt, kommt er woher? Dieses Kommen Christi in der Welt ist ein Ich bin gesandt vom Vater. Und um den Vater zu verherrlichen, um euch den Vater zu zeigen. Deshalb sind die freudenreichen Geheimnisse im Grunde eine Offenbarung, eine tiefe Offenbarung der Liebe des Vaters, der uns seinen Sohn schenkt, der unser Heil und unsere Lösung ist. Ja, er sandte seinen Sohn in die Welt. Nun ist Gott Sohn, Gottes Sohn, der kommt, seine Menschwerdung, die Heimsuchung Mariens, dann seine Geburt. Der Sohn ist die Offenbarung Gottes auf Erden. Er ist die geistige Sonne der Gerechtigkeit, die durch seine Geburt die Dunkelheit vertreibt. Stellt euch vor, alles ist dunkel in der Welt, alles ist verloren. Und plötzlich, wie die Epiphanie-Liturgie sagt, plötzlich erscheint ein überhelles Licht. Ein Licht, das alles vertreibt. Und dieses Licht ist Jesus, Christus in uns. Gebenedeit sei die Frucht deines Leibes, Jesus. Dieses Licht, das plötzlich vor mir erscheint, zunächst im Schoß Mariens, dann als kleines Kind, dann als kleiner Junge, dann im Tempel und dann weiter und weiter in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit. Ja, er vertreibt die Dunkelheit und erleuchtet sogar die Schriftgelehrten im Tempel. Gott, der Heilige Geist, wirkt im Geheimnis der Menschwerdung. Er ist ja derjenige, der das Geheimnis der Menschwerdung im Schoß der Mutter Gottes bewirkt. Durch seine Inspiration erreicht die Gnade Gottes die Welt auf ganz neue Weise. Durch den Heiligen Geist wird Mariens Wort heiligend für den Johannes. Es ist die Gnade des Heiligen Geistes, die den Schoß Elisabeths durchdringt und dem Johannes, dem Täufer, die Erbsünde wegnimmt. Es ist so wunderbar. Es ist die Heiligung der Mutter Elisabeth und später die Darstellung Jesus Kindes in den Tempel. Der greise Simeon, die Prophetin Anna werden vom Heiligen Geist erleuchtet und geheiligt. Es ist eine ungeheure Offenbarung der heiligsten Dreifaltigkeit, wenn wir diese freudenreichen Geheimnisse sehen. Bei den schmerzhaften Geheimnissen betrachten wir eben nicht nur die Gegenwart der Dreifaltigkeit, die plötzlich aufscheint hier in den freudenreichen Geheimnissen, als Ursprung von allen Dingen, die alles instand setzt, alles in Ordnung bringt, alles beginnt, der große, herrliche Beginn. Das ist immer Weihnachten, der Beginn des Lebens Jesu Christi, der Beginn des Lichtes in der Finsternis, der Beginn des Findens Jesu. Die schmerzhaften Geheimnisse, haben wir gesagt, ist der Weg. Es ist die aktive, wenn ich so sagen kann, Liebe der Barmherzigkeit Gottes. Die heiligste Dreifaltigkeit erscheint nun in einer besonderen Weise ihrer unendlichen Liebe. Liebe, die sich hinneigt zum Elenden, zum Verlorenen, zu dem, was unwürdig ist, zu dem Miserablen, Misericordia, das Herz Gottes neigt sich über unsere Misere, über unser Elend. Und jetzt sehen wir das. Hier offenbart uns die Mutter, die Schmerzensmutter, die Tiefen des Herzens Jesu, des Herz Jesu, des Herz Gottes. Während der Todesangst in Gethsemane. Was geschieht dort? Wenn wir dort vielleicht das Herz Jesu schlagen hören, der Heiligste, der Schönste, der Vollkommenste, die Gegenwart Gottes in der Welt, die Liebe Gottes in der Welt, die als Herz schlägt und jetzt vom Gewicht des unendlichen Schreckens der Sünde niedergedrückt wird. Wir sehen einen erschütternden Ausdruck dieser göttlichen Barmherzigkeit, dieses Hineigens zu allem Sündigen, zum ganzen Schmutz der ganzen Welt. Wie Jesus Christus diese Erniedrigung annimmt. Er will diese Sünde praktisch in sich aufnehmen und diesen ganzen Schmutz und Dreck sozusagen trinken. Das ist ja die Agonie. Das ist das, was ihn Blutschweiß aus den Poren bringt. Dass er eben das so sehr sich über dieses Elend neigt, dass er sich gleichsam mit diesem Elend fast identifiziert, wie der heilige Paulus sagt, ist für uns zur Sünde geworden. Obwohl er natürlich mit der Sünde persönlich nichts zu tun hat, nur um diese Sünde zu zahlen. Er nimmt sie auf, diese ganzen Sünden, die wir begangen haben, als wenn sie seine eigenen wären und zahlt sie. Und das ist das große Geheimnis. Welche Barmherzigkeit. Und diesem Augenblick scheint auch die Barmherzigkeit des Vaters, der den Engel des Trostes schickt, um seinen Sohn in der Dunkelheit zu trösten, sodass Christus die barmherzige Liebe Gottes bis zum bitteren Ende offenbaren kann. Die Barmherzigkeit Gottes wird nicht unterbrochen. Er wird nicht sagen, jetzt reicht's. Er trinkt den Kelch bis zum Ende. Alles wird getrunken. Alle Sünden werden gebüßt. Bis zur letzten, bis zur schlimmsten. Das ist einmalig, ganz groß. Dann eben die Geißelung, die Dornenkrönung. Das ist Gottes Barmherzigkeit in Action, in Aktion. Denn was wird geschehen? Jetzt wird bezahlt. Diese Dunkelheit der Sünde wird nun mit dem Preis des kostbaren Blutes eben bezahlt. Dieses Blutes eben, das aus den 1000 Wunden eben Jesu Christi's Körpers und seines Hauptes fließt. Der zerfleischte Körper und das dornendurchbohrte Haupt. Das vertreibt die Sünde. Das bezahlt diese furchtbare Schuld. Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit ist kein Witz, meine liebe Freunde. Sie hat nichts mit Sentimentalität zu tun. Der Sohn Gottes nimmt jede mögliche Verdemütigung auf sich, um die Sünder von der Last der Sünde zu befreien. Das ist die Barmherzigkeit Gottes. Gottes Erbarmen bewirkt deine und meine Erlösung. Aber zu welchem Preis? Schauen wir das an. Und können wir nicht die Kreuztagung und den Tod Christi als eine besondere Teilnahme des Heiligen Geistes am Werk der Barmherzigkeit verstehen? Das ist auch sehr interessant. Er ist dort. Der Heilige Geist, als sich Christus dreimal nach dem Fall wieder erhebt, es ist durch die Kraft des Heiligen Geistes, der die Potestas Dei ist, der die Kraft Gottes ist, mit welcher sich Christus erhebt, selbst wenn andere hunderte Male sich nie mehr erhoben hätten, immer weitergeht, sich immer wieder zusammenrauft, bei jedem noch so großen Schmerz eben noch nicht, es reicht noch nicht, bis zum letzten Ende. Die Kraft dazu bekommt er vom Heiligen Geist selber. Und dann wiederum die Tröstung, die Hilfe, die lächerliche Hilfe, würde ich sagen. Simon von Cyrene, Veronika sind inspiriert vom Heiligen Geist, um Simon von Cyrene, der zuerst revoltiert hat, aber dann gemerkt hat, dass der Heilige Geist ihn umgewandt hat und hat gemerkt, was das für einer ist, dem er das Kreuz tragen hilft. Und die Veronika, diese herrliche Szene, dieser armen Frau, die so Mitleid hat und so Jesus Christus mehr als andere trösten darf. Das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, insbesondere die Liebe Gottes, wird sichtbar in der Gestalt der Mater Dolorosa, der Schmerzensmutter, die Christus begleitet auf dem Kreuzweg. Sehen Sie, hinter all dem offenbart sich der Heilige Geist. So bringt er, wie der Heilige Geist der Vollender ist, nicht, der alles zur Vollendung bringt, das ist sein Werk, der alles abrundet, wenn ich so sagen kann, rundet er das Werk der Erlösung ab, indem er es erlaubt, Christus und Maria bis zum Ende zu gehen. Und das ganze Drama gipfelt auf Kalvaria, wo jeder der drei Personen dabei ist. Der Vater, der sein Eigentum, seinen Sohn bis zur Vollendung opfert, seinen eigenen Sohn. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn dahin gegeben hat. Hat es je eine Vaterliebe gegeben, die sich so gegeben hat? Ja. Der Sohn, er selber, Christus, erlitt bis ans Ende. Die Seinen liebte, die in der Welt haben, liebte er bis ans Ende. Indem er jegliches Leid, das nur möglich aufnimmt, indem er bis zum letzten Tropfen seines Blutes geht, das aus seinem durchbohrten Herzen kommt. Mein Volk, antworte mir, was hätte ich noch tun können, was ich nicht für dich getan hätte? Ja, und dann der Heilige Geist, wo ist er auf Kalvaria? Natürlich, in seiner Braut, im unbefleckten Herzen Mariens, die jetzt unter dem Kreuze steht. Hier in diesem unbefleckten Herzen brennt die Flamme der ewigen Liebe Gottes und leuchtet in ihrem Mitleiden und ihren unfassbaren Schmerz. Das ist der Heilige Geist in ihr. Das macht die Mutter Gottes so fast göttlich groß. La Divine Marie, sagt der Heilige Ludwig Maria, die göttliche Maria. Nicht, weil sie selber eine Halbgöttin ist, sondern weil sie ganz und gar geleitet wird von der Liebe Gottes, die eben des Kreuzes Geheimnis umschwebt mit solcher Liebe. Nie hat es solche Liebe gegeben in der Geschichte, als hier in Kalvaria. Denn hier hat Christus alles gegeben, seine Liebe bis ans Ende. Aber Maria hat auch alles gegeben, ihre Liebe bis ans Ende. Und das konnte sie nicht nur mit einem eigenen, menschlichen Herzen tun, sondern weil der Heilige Geist sie ganz durchdrungen hat und ganz in seiner Liebe offenbart worden ist. Endlich die glorreichen Geheimnisse. Diese unendliche Liebe, von der wir sprechen. Die Dreifaltigkeit zeigt uns die Mutter Gottes in den glorreichen Geheimnissen. Und hier ist es die Entfaltung der ewig fortdauernden Wirksamkeit des gesamten Erlösungswerkes. Es ist nicht nur eine 33-jährige Episode, ein Leben eines Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat und der Rest ist Story oder Geschichte. Nein, wir alle dürfen innerlich an diesen Geheimnissen teilnehmen. All das, was Christus hier getan für uns getan hat, erneuert er, ununterbrochen. Und das ist eben das Geheimnis. Wir nehmen teil an der ewigen und grenzenlosen und endgültigen Offenbarung des Erlösungswerkes, nämlich der Herrlichkeit, der Majestät und der Heiligkeit Gottes. Es ist der Triumph der Liebe Gottes durch das Wunder der Auferstehung. Sehen Sie, was ist die Himmelfahrt? Die Himmelfahrt ist die siegreiche Rückkehr Jesu Christi in den Himmel, zusammen mit den Gliedern seines mystischen Leibes. Also hier ist immer überall Gott. Gott enthüllt sich. Gott enthüllt sich zuerst als das Prinzipium, als die Grundlage, als die Quelle alles Seins in den freudenreichen Geheimnissen. Gott enthüllt sich in seiner Liebe als unendliche Barmherzigkeit in den schmerzhaften Geheimnissen, die sich über unser ganzes Elend hineigt und uns herausnimmt aus unserer Verlorenheit und uns rettet. Und die glorreichen Geheimnisse zeigen Gott in seiner jetzigen, ewigen, bleibenden, nie endenden, siegreichen Herrlichkeit und seinem Triumph, so wie er ist. Und deshalb sehen wir Christus in seiner Herrlichkeit, in seinem Triumph, Christus in seiner Rückkehr zum Vater. Er sitzt zu Rechten Gottes des Vaters. Und das zentrale glorreiche Geheimnis, das ist natürlich das Dritte. Das ist das zentrale Geheimnis, immer das Dritte. Die anderen gehen um drumherum. Beim Rosenkranz haben sie fünf. Und das Erste, Zweite breitet das Dritte vor. Und das Vierte und das Fünfte, das tut es gleich, ist gleich der Nachhall. Deshalb ist das dritte glorreiche Geheimnis die Sendung des Heiligen Geistes. Es ist das Aufstrahlen in höchster Weise des Geheimnisses der Liebe Gottes selber, nämlich die Sendung des Heiligen Geistes, der ja das Feuer der göttlichen Liebe selber ist. Sehen Sie. Und das ist das, was wir jetzt eben gerade nun betrachten an diesem heiligen Pfingstfest übrigens. Im Himmel wird alle Sehnsucht erfüllt sein durch den ewigen Frieden und endlose Glückseligkeit. Die vollkommenste Erfüllung dieser Glückseligkeit wird uns in den letzten beiden Geheimnissen der glorreichen Geheimnisse vor Augen gestellt. Wenn durch die Immaculata die ganze Schöpfung beginnt, zu Gott zurückzukehren und, wie der heilige Apostel sagt, Gott alles in allem sein wird. Die Krönung Maria ist einerseits die Offenbarung der ganzen Liebe Gottes, der eben Maria mehr als alle Engel und alle Heiligen mit sich vereint, mit sich selbst erfüllt und sie zur Königin des ganzen Himmels macht und des ganzen Weltans. Und andererseits der endgültige Sieg und die Erfüllung aller Pläne Gottes in der geschaffenen Ordnung. Hier wird alles, was nicht Gott würdig ist, vernichtet sein. Hier wird nur die Herrlichkeit, die Liebe, das Sein, die Schönheit, das Wahre und das Gute bleiben. Das ist symbolisiert im Triumph Mariens in ihrer Krönung. Jetzt haben Sie schon mal daran gedacht, dass der heilige Rosenkranz, wenn Sie so betrachten, eine wunderbare Offenbarung des großen Gottesgeheimnisses ist. Und fragen Sie mal, wie oft denken wir über Gott? Wie oft denken wir über die Dreifaltigkeit? Jetzt in der Woche haben wir das Dreifaltigkeitsfest und zwei, dreimal unterbrochen. Und wenn man schnell den Namen des Vaters halten kann, dann haben wir es nicht. Aber das ist ja kein Nachdenken darüber. Und das sollte unser Ein und Alles sein. Die ganze Welt, das ganze Weltall, meine liebe Freunde. Alles, was existiert, alle Engel und Heiligen zusammengenommen und die Menschen auf Erden und alles, was es gibt auf dieser Erde. Es verschwindet vor der Realität Gottes, wie ein kleines Tröpfchen vor einem unendlichen Ozean verschwindet. Und für uns ist praktisch das einzig Wichtige nur das, was in diesem kleinen Tröpfchen, in diesem kleinen Misthaufen geschieht. Und alles andere, was wirklich ist und ganz groß ist, was unser Leben erfüllen würde mit großer Licht, großer Hoffnung, großer Freude, Jesus Christus. Und das Schönste oder das Schlimmste oder wie Sie sagen, das Tragische oder das ist ja das, dass dieser Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Im Stand der Gnade wohnt Christus in uns und wir sind Tempel des Heiligen Geistes und wir sind der Christus, der Vater und der Heilige Geist, die heilige Dreifaltigkeit wohnen in uns in dieser mystischen geistlichen Weise und sind das Prinzip, die Quelle unseres Seins, der große Gast unserer Seelen und wir denken nie dran. Der Rosenkranz erinnert uns das alles. Schauen Sie, dann werden wir endlich realistisch sein. Der Realismus ist nach der Wahrheit leben. Die Wahrheit ist, dass alles von Gott ist. Alles in Gott und für Gott ist. Und was nicht in Gott ist, ist nichts. Und deshalb, selbst wenn die Menschen das nicht wissen, Jedes Atom ihres Körpers, jeden Augenblick ihres Seins ist nur deshalb, weil Gott ist, weil Gott in ihnen ist, weil Gott sie mit diesem Sein gibt. Das ist das Wichtigste. Also Gott in ihnen durch seine Allmacht, nicht durch die Gnade, wenn sie in der Gnade leben, aber sonst würden sie nicht existieren. Aber wichtig ist hier, das wäre der Wunsch, das wäre die Sehnsucht eben, dass eben die Vertiefung in der MI, Menschenskind, ich habe einen Rosenkranz. Was ist das für eine Weltmacht? Der protestantische Pastor, ich sehe noch, als ich ihm den Rosenkranz gegeben habe, am Anfang der Exerzitien, hat er den angesehen, dann wollte er den nicht nehmen. Absolut nicht. Er hat gesagt, das ist also das Schlimmste. Also ich mache alles, aber das bete ich nicht. Ihr Katholiken, ja, ist immer dasselbe. Alles ist Maria und der Rest ist nicht interessant. Dann hat er es doch genommen, haben gesagt, ihm erklärt mit dem Heiligen Grindel immer vor, guck mal, das sind diese kleinen Dinger da. Das ist, Grüßet seist du Maria, das kannst du schließlich beten. Nein! Warum? Das ist doch biblisch, du liebst die Heilige Bibel. Natürlich, also, Lukas 1, 28, gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit. Und Lukas 2, 34, du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Was ist das Problem? Das ist biblisch. Ja? Sagt doch noch der Engel, kannst auch beten. Nein. Hat er getan. Hat es genommen, hat aber nicht mitgebetet am Anfang. Und dann während der Exerzitien habe ich denen erklärt, eben das Geheimnis Mariens, eben, und dann jeden Tag haben die ganzen protestantischen Pastoren, ich habe es ihnen schon erzählt, es war sehr schön, nicht? Dann jeden Tag wurde die Stimme stärker und am Schluss, die letzten zwei Tage habe ich diesen meinen Opponenten, diesen Pfarrer von irgendeiner protestantischen Pfarrei, ununterbrochen mit dem Rosenkranz gesehen. Der Rosenkranz mit Tränen überall gekniet und den Rosenkranz gebetet, hat nicht mehr aufgehört. Und am Schluss hat er den Rosenkranz gesagt, das ist jetzt mein Gebet, das ist meine Rettung. Nicht? Und hat uns gesagt, Mensch, wir Protestanten sind solche Esel. Wir wollen eine Familie gründen, haben Sie schon mal eine Familie ohne Mutter gesehen? Jetzt kommt dieser Schwarzrock von Deutschland hier in unser gelobtes Land von Estland und Riga und Lettland und muss uns bringen und sagen, ihr armen Kinder einer Familie, die keine Mutter hat, wir haben keine Mutter. Und jetzt habe ich meine Mutter gekannt. Das brennt in den Augen. Und ich meine, ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, nicht? Das war alles fast komisch, weil die ganzen sind da rumgestanden. Das waren 19 Mann, nicht? Das ist ja nicht einfach so. Und sogar ein sogenannter Erzbischof, als protestantisch, nicht kein richtiger, aber halt. Ja. Und dann stehe ich ja so und alle haben so gesagt, ja. Und wissen Sie, das Generalargument, das war das, als ich ihnen biblisch erklärt habe, Jesus hat ja gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Jesus Christus, 30 Jahre war Maria untertan, hat alles für sie getan, ganz geweiht. Und das müssen wir auch tun. Dann weiß ich noch, sehe ich das, aber heiliges Schweigen, nicht? Dann sehe ich dann, wie die reagieren. Dann guckt der eine zu dem anderen. So. Alle haben so dieses Fingerchen gezeigt. Und gesagt, dann habe ich gedacht, danke Maria, jetzt hat es geklappt. Amen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Maria mit dem Kinde lieb uns allen deinen Segen.